Die Sieger der beiden Players Championship Turniere vergangener Woche treffen sich im Finale der European Tour in Budapest. Am Ende gewinnt Wessel Naiman dieses Turnier und somit auch seinen 8. Pro-Tour-Titel in dieser Saison. Wie es dazu kam, besprechen wir jetzt hier bei Checkout, aber wir wagen natürlich auch noch den Blick zu den letzten Women's Series Block vor dem World Matchplay und dem German Masters in Mainz. Seid also gespannt.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch in dieser Woche wieder einmal. Wir nehmen eine neue Folge auf, direkt nach dem Slovak Darts Open European Tour Event Nr. 9, gespielt in Bratislava. Und in dieser Folge sitzt an meiner Seite nicht mein sonst üblicher Podcast-Partner Kevin Schulte. Nein, es ist unsere Dauervertretung, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Es ist immer wieder ein inneres Blumenpflücken, auch mit dir aufzunehmen. Es ist Jan Toden. Hallo Jan.
Hi Michael, Freude ist ganz meinerseits. Ich glaube, wir hatten ja Anfang des Jahres auch die Ehre bei den polnischen, beim European Tour Turnier aus Polen. Also wir werden so die Osteuropa-Experten hier und können damit Kevin die verdiente Freizeit geben oder Zeit geben, sich im Moment ein bisschen mehr um die Fußball-WM zu kümmern.
Ganz genau so ist es. Kevin ist fußballtechnisch, fußballpodcast-technisch ja auch wirklich sehr eingebunden. Und du hast es richtig angesprochen, als wir zu Beginn des Jahres oder irgendwo, was war es, Ende Februar aufgenommen haben. Da war unsere Aufnahmesituation ja noch eine ganz andere. Ne? Du in Denver in den USA, ich in Bad Hofgastein in Österreich im Urlaub. Jetzt ist alles hier im Normal los. Also wir sitzen in Heilbronn und Freiburg. Und sprechen jetzt, wie gesagt, gleich erstmal über all das, was an diesem Wochenende und in den vergangenen Tagen so los war. Erst aber sei einmal der obligatorische Orga-Blog zum Gespräch geführt. Man findet in den Shownotes der Folgenbeschreibung zum einen den Link zu Patreon. Da kann man uns unterstützen für 3,57 € pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Außerdem findet man den Link in der Folgenbeschreibung zu Instagram, Twitter, TikTok, unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auch zum Sport 1 Darts Newsletter und noch ganz viele mehr. Schaut da doch gerne einmal vorbei. Und damit gehen wir dann jetzt auch rein und starten inhaltlich in Bratislava.
Ja, wie wir schon gesagt haben, das erste European Darts Tour Turnier in der Slowakei, das 9. Event diesen Jahres. Und ja, man ist ja immer so ein bisschen gespannt bei so einem neuen Ausrichter oder einem neuen Veranstaltungsort, zumal wir ja nicht so viele slowakische Spieler alle kannten und der eine oder andere sich vielleicht schon gefragt hat, wie soll es da abgehen. Aber ich denke, man kann da wirklich konstatieren, dass das European Tour mäßig gut geklappt hat. Ich glaube, auch trotz der Hitze und der sehr schweren Bedingungen vor Ort hatten doch alle Spaß und das Turnier wurde ganz gut durchgezogen. Was mir so ein bisschen auffiel, war, dass irgendwie auch eine neue Sprache Einzug gehalten hat. Das fing beim Sponsor an. Ich dachte, okay, Nike schreibt man hier irgendwie anders, aber scheint wohl auch einer der üblichen Wettanbieter zu sein, die uns beim Darts ja immer wieder beglücken. Und ich fand es aber bei den Fangesängen auch ganz interessant, dass da wohl viel muttersprachlich gesungen wurde. Also ich habe nicht alles verstanden. Aber ich glaube, so insgesamt wird die PDC damit die PDC Europe damit zufrieden sein. Ich glaube, die Auslastung war auch wie erwartet. Ich weiß nicht, hast du da anderes gehört?
Ich habe nichts. Also nichts phänomenal Unfassbares gehört, aber auch nichts Negatives. Also wann immer ich reingeschaut habe, sahen die Hallen European Tour entsprechend aus, würde ich mal sagen. Und das ist für einen neuen Austragungsort in einer, ich sag mal, neuen Darts-Region, in Anführungsstrichen, dann doch eigentlich immer ein voller Erfolg.
Ja, ich denke, so musst du es sehen. Ich habe immer so ein bisschen als Vergleich noch die Premiere in Basel, die nun bei mir vor der Haustür war, im Hinterkopf, da ist es auch freitags gleich aus allen Nähten geplatzt. Aber ja, ich denke, hier kann man zufrieden sein. Und zumindest so wie die Kameraführung war, sah das doch recht voll aus und oder gut gefüllt, die Halle. Und auch meistens ordentlich Stimmung. Freitags kennt man es, dass es ein bisschen ruhiger ist. Aber wir haben gemerkt, wir sind auf der European Tour, nicht irgendwie auf der World Series, wo kaum einer weiß, was hier gespielt wird. Also das Publikum war begeisterungsfähig. Ja, und das Publikum hat ja dann auch eigentlich quasi Pro Tour oder European Tour pur gekriegt, so wie sie anno 2026 ist. Und da können wir eigentlich reingehen mit dem Sieger dieses Turniers. Es ist der Sieger, den wir, wenn Luke Littler am Start oder den nicht am Start ist, Entschuldigung, in diesem Jahr am meisten, am häufigsten haben. Es war Wessel Naiman.
Ja, man muss sagen, die European Tour hier in Bratislava hat sich zum einen stimmungstechnisch total eingereiht, aber andererseits halt auch spielerisch, ne? Also mit Wessel Naiman haben wir hier wirklich den Spieler der Proto-Saison in diesem Jahr. Es ist sein 8. Titel bereits. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was der Mann hier abreißt. Der 2. Titel auf der European Tour. Er ist jetzt wieder die Nummer 1 im Race für Dortmund, für die EDC, hat Ross Smith überholt. Gab ja dieses direkte Duell zwischen den beiden auch im Halbfinale, sprechen wir gleich nochmal drüber, und ist jetzt die neue Nummer 14 der Welt. Also für Wessel Naiman geht es auch immer heiter weiter.
Ja, und was ich dabei wirklich erstaunlich finde, ist, ich habe die Woche nochmal auch reingeschaut, wie sich seine Preisgelder aufsplitten, und da ist er einfach, ich glaube, er ist jetzt bei knapp 300.000 Pfund, die er auf der Pro Tour und der European Tour geholt hat. Ne? Das ist einfach unfassbar. Und wenn der mal anfängt, noch Geld auf den Major-Bühnen einzusammeln, und ich glaube, die Stabilität hat er jetzt, dann ja, dann ist Platz 14 hier nicht das Ende der Fahnenstange.
Finde ich gut, dass du es direkt ansprichst. Das ist die große Frage immer bei Wessel Naiman. Was wird bei den Major-Turnieren dann passieren? Ich habe jetzt aber auch sukzessive größere Hoffnungen bekommen mit jedem Turnier, welches er dann gewonnen hat, gerade eben auch auf der European Tour, dass er es bei den großen, bei den Major-Turnieren zusammenhalten wird können. Ne? Also ich sag mal, ja, 2 Titel auf der European Tour holst du nicht von ungefähr. Da sprechen wir dann halt nicht mehr nur über jemanden, der 6 Titel bei Players Championship-Turnieren geholt hat und es auf der großen Bühne oder auf der Bühne generell nicht hinbekommt. Also deswegen, ich habe da, gerade wenn ich dann auf das World Matchplay schaue, wenn ich auf den Grand Prix schaue, echt so ein bisschen Hoffnung, dass wir da einen weiteren Spieler im Feld haben, der wirklich für Furore sorgen könnte.
Das sehe ich eigentlich genauso, und jetzt kann man ja sagen, European Tour ist vielleicht im Moment nur die zweite Liga, dadurch, dass nach wie vor ja vor allem die Premier League Spieler absagen, aber er hatte durchaus ein paar Prüfsteine hier auch, und vielleicht können wir da auch auf seinem Weg ins Finale jetzt mal reingehen. Also klar, Runde 2, Benjamin Pratnemer, Slowene, nicht Slowake, den besiegt er relativ klar 6-2, aber dann im Achtelfinale kommt schon Stephen Bunting, und der wird mit einem 6-1 wieder nach UK geschickt. Dann im Viertelfinale ein überraschender Gegner, Mike de Decker, der dieses Jahr ja auf der European Tour noch überhaupt nichts gerissen hat, aber ein ganz gutes Wochenende hatte. Und dann im Halbfinale ein echter Prüfstein, nämlich Ross Smith, der dieses Jahr ja auch seinen ersten European Tour-Titel geholt hat. Also der so ein bisschen ja eine ähnliche Schiene fährt wie Wessel Naiman dieses Jahr. Nicht ganz so erfolgreich, aber ja, so ein bisschen in der Art, ne? Gut auf dem Floor, gut auf den European Tour Bühnen. Und das war dann auch ein Prüfstein, denn Wessel Naiman ging auch hier 6-4 in Führung, lässt dann aber Ross Smith auf 6-6 ran. Und dann gab es einen Decider, und der hat es wirklich in sich.
Decider mit Anwurf von Ross Smith, und dann, was Wessel Naiman dann macht, ist halt wirklich Wahnsinn. Ne? Hinten raus 341 Punkte in 6 Starts, wirft die 180, checkt die 161. Danach gibt's dann auch mal so ein bisschen Emotionen von ihm. Ich finde, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ja, das ist das, was ihn als Spielertypus auszeichnet, aber was so ein bisschen fehlt, sind dann auch mal so die Emotionen, zum Beispiel schon nach dieser 180, ne? Also, die er dann im Decider wirft, das war ja ein richtig großer Moment, den er da gerade kreiert. Das war, also ich würde gar nicht mal die 161 in den Raum schmeißen. Ich würde sagen, die 180 davor war der Turniersiegermoment für ihn an diesem Wochenende. Und ja, dass dann, ich sag mal so, von ihm gar nichts kommt, passt irgendwie zu ihm und seinem Spiel, ist aber für den Zuschauer natürlich so ein bisschen schade, weil das war wirklich à la Bonheur. Und à la Bonheur hat er es dann natürlich auch im Finale noch fortgesetzt.
Ja, und da hat er ja mit Rob Cross, wie du es in der Anmoderation schon gesagt hast, oder im Cold Opener, den Spieler getroffen, der eben auf dem Floor diese Woche auch einen Titel geholt hat. Ja, ganz lustig, dass es die beiden sind. Und da haben beide auch wirklich eine gute Partie abgeliefert. Also es ging los und war schon von Anfang an beide so bei einem Average um die 105 Punkte. Es gab dann auf jeder Seite ein frühes Break, sodass man bei 2-2 war. Am Ende breakt Bessel Neimann dann vorentscheidend zum 2-4, setzt sich da ab und dann die wirkliche Vorentscheidung beim Stand von 3-7. Ein Moment, wie man ihn eigentlich von Rob Cross jetzt in der jetzigen Situation nicht oft sieht. Er steht auf 81 Punkten, hat 3 Darts, trifft den ersten noch relativ glücklich in die 777. Das ist eigentlich ein ganz guter Fehlwurf, weil dann bleiben dir 60 Rest. Ja, und will 20 Top spielen und wirft eben dann den zweiten Dart in die 1. Bessel Neimann nutzt das aus, breakt ihn hier zum 3-7 und macht den Sack dann schnell zu.
Ja, vielleicht ist es am Ende auch eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, dass Wessel Neiman dieses Finale dann noch gewinnt. Ich glaube, dass Rob Cross hier im Finale steht, hat uns beide nicht sonderlich gewundert mit dem Formaufschwung, den er gerade hat. Wir werden auch gleich nochmal über Rob Cross sprechen, aber vielleicht sind es halt einfach so ein paar Faktoren, die zusammengekommen sind, die Wessel Neiman dann am Ende dieses Finale hier gewinnen lassen. Ne? Also zum einen, ich würde sagen, Wessel Neiman ist in einer besseren körperlichen Verfassung für so einen langen Tag als Rob Cross. Der Wurf von Wessel Neiman, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt super locker, aber etwas vielleicht weniger herausfordernd über den ganzen Tag als dieses ständige Absetzen bei Rob Cross, gerade in der Hitze. Wir sehen das immer wieder, Rob Cross, der sich die Hände abwischt, nochmal absetzt, nochmal durchatmet und so weiter, der vielleicht auch mit der Hitze zu kämpfen hat und der vielleicht, ich meine, das spricht so ein bisschen oder steht dem gegenüber, dass Rob Cross eine fantastische Woche generell gespielt hat, aber der ja auch noch so ein bisschen Nebenschauplätze hat mit der Scheidung mit seiner Frau und so weiter und so fort, was jetzt alles anstand. Aber nichtsdestotrotz, sowohl von Wessel Neiman wirklich klasse, als auch von Rob Cross, der jetzt mit diesem Finaleinzug zurück ist in den Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Es war sein erstes European Tour Finale seit über 2 Jahren. Nur zur Einordnung, den letzten Titel auf der European Tour hat Rob Cross 2024 gewonnen.
Ja, und das ist echt verdammt lange her. Und du sagst es, mit all den privaten Problemen, die er hatte, kann man nur hoffen, dass er jetzt privat und beruflich wieder in ein ruhigeres Fahrwasser steuert. Also es ist, ne, genau, also da kann man nur hoffen, bei dem, wie lange diese Erfolge zurückliegen. Und davor war er ja wirklich über längere Zeit aus den Top 16 oder Top 10 nicht wegzudenken, dass er da jetzt wieder die Kurve kriegt. Aber es ist eben eine verdammt lange Zeit. Er hat es ja auch nicht das ganze Jahr so gut gemacht, sondern es sind die letzten European Tour Turniere, wo er so ein bisschen mehr in Schwung kommt. Dann ne, der Sieg auf dem Floor, also alles das gibt dir Confidence. Aber ich glaube, es ist eben noch nicht so ein ganz rundes, sicheres Paket wie bei einem Wessel Neiman. Und ich denke tatsächlich, dass auch dieser körperliche Aspekt durchaus eine Rolle mitspielen kann. Das wurde im deutschen Kommentar auch so ein bisschen diskutiert. Und ich glaube, da ist schon was dran. Und wenn es nur annähernd so heiß war, wie es hier bei uns dieses Wochenende war, dann ist auch wirklich jeder Schritt, jede Bewegung am Dartboard zu viel, raubt dir Energie. Und zumindest wirkt ein Wessel Neiman da ein bisschen sportlicher. Aber ich glaube, es ist schon auch die Form, es ist das Momentum, es ist im Moment auch das Selbstbewusstsein, was ein Wessel Neiman hat, was dann diesen deutlichen Sieg auch rechtfertigt. Aber auch ein Rob Cross, Entschuldigung, ist nicht ohne schwere Gegner und ohne deutliche Hürden ins Finale gekommen. Also und auch da war es vorher heiß und auch da waren seine körperlichen Voraussetzungen, wie sie sind. Und er hat im Halbfinale auch einen Spieler geschlagen, der körperlich sehr an den Wessel Neiman erinnert. Also
ja, wollte ich gerade einhaken mit dem Turnierweg von Rob Cross. Also alles andere als ein gepflasterter Selbstläuferweg. Schlägt erst einmal zum Auftakt Kriern van Veen mit 6-3. Dann gewinnt er mit 6-5 gegen Kevin Dutz, mit 6-2 gegen Nathan Aspinall und dann auch noch mit 7-2 gegen Tom Sykes. Tom Sykes tanzt hier vielleicht so von den Namen so ein bisschen aus der Reihe, spielerisch über das Wochenende eigentlich aber nicht. Über ihn werden wir jetzt gleich als nächstes sprechen. Aber wenn man sich das mal anschaut, also Kriern van Veen, Nathan Aspinall musst du erstmal machen. Kevin Dutz ist vielleicht so der Pro-Tour-Mann Nummer 2 in diesem Jahr. Also von daher Rob Cross wirklich sehr, sehr ordentlich unterwegs. Und ich würde, um jetzt die Causa Rob Cross abzurunden, vielleicht noch in den Raum werfen. Also wenn Rob Cross das Ganze spielerisch so weiterbringt und wir weiterhin die Absagen sehen, wie wir sie jetzt aktuell sehen, würde es mich wirklich nicht wundern, wenn wir von ihm noch einen European Tour Titel in diesem Jahr sehen würden, weil die Veranlagung, das Momentum, wie du es eben auch schön gesagt hast, hätte er dafür in meinen Augen und jetzt Bühne frei für Tom Sykes.
Ja, also und das ist ja wirklich einer, mit dem wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hätten. Und ja, aus deutscher Sicht ist das auch der Spieler, dem wir wahrscheinlich das Vordringen ins Halbfinale am wenigsten gewünscht haben und eben wahrscheinlich auch nicht zugetraut haben. Denn ne, es fängt direkt an am Freitag gegen Nico Springer und den nimmt er wirklich mit einer überzeugenden Vorstellung 6-2 raus. Ich glaube, da kann man Nico keinen Vorwurf machen. Da hat Tom Sykes also wirklich exzellent gespielt. Dann war vielleicht die Hoffnung bei den deutschen Fans, dass Martin das am Samstag besser macht. Ergebnistechnisch war es dann auch knapper. Ist dann 6-5 gegen Martin. Man muss sagen, gegen Nico hat Tom Sykes über 100 Punkte gespielt. Hier geht es dann so auf die Mitte 90. Das ist eigentlich ein Ergebnis, was Martin vielleicht matchen können sollte, obwohl es in den Decider ging. Martin, glaube ich, im Spiel ohne Matchstarts, wenn ich richtig liege oder mich noch richtig erinnere. Und dann, ja, muss Tom Sykes auch noch einen Menzies schlagen. Den schlägt er 6-4. Dann ein 6-2 gegen Jermaine Vatimena, der auch auf der European Tour Bühne ja das ein oder andere gute Spiel schon gezeigt hat. Und dann kam eben dieses Spiel gegen Rob Cross, wo er dann doch klar mit 2-7 verliert und ihm auch so ein bisschen hatte man das Gefühl, die Luft ausgeht. Aber es ist fast schon ein historischer Run in seinem ersten European Tour Turnier hier ins Halbfinale. Das sind nämlich nur 7 Spielern vor ihm gelungen.
Ich finde, das ist so der eine Fakt, den hast du jetzt zum Schluss gebracht, den man bei Tom Sykes und diesem Run wirklich herausheben muss, ne? Also das ist sein European Tour Debüt gewesen und in sein Debüt startet er erstmal rein mit 103 Punkten und 60% Doppelquote gegen Nico Springer, musst du erstmal so machen und dann zieht er es halt wirklich einfach weiter so durch, spielt seinen Stiefel runter. Ich finde, Tom Sykes gibt mir auch zum Zuschauen in gewisser Weise so ein bisschen was, weil er ja kein langsamer Spieler ist, weil er ein tolles Scoring hat, ein tolles Gruppieren der Darts. Also ja, das ist schon schnell, das ist modernes Darts, würde man sagen. Deswegen also Tom Sykes, den Mann sollte man sicherlich auf dem Zettel haben. Ich glaube, als wirklicher Nerd, der das Jahr jetzt schon ein bisschen verfolgt hat, die Players Championship Turniere intensiver und so, dem ist dieser Name schon häufiger aufgefallen und der ist auch sicherlich in den letzten Wochen und Monaten auch schon hier im Podcast gefallen, aber trotzdem hier jetzt ja eben auf der European Tour wirklich ja ein Wahnsinnsdebüt von ihm, muss man einfach so sagen. Lag ja im Qualifier für dieses European Tour Event schon mit 1-5 gegen Sietze Lapp zurück und ja, am Ende, wie gesagt, ne, kommt er hier zur European Tour, schafft das Comeback im Qualifier, schafft sein Traumdebüt hier in gewisser Weise. Ihm geht so ein bisschen die Luft aus gegen Rob Cross am Ende, aber ja, ich meine, was willst du mehr? Ist ein tolles Debüt. Du gehst mit einigen Erfahrungen mehr und auch mit ein paar Penunsen auf dem Konto mehr nach Hause, verbesserst dich 8 Plätze in der Order of Merit. Die WM ist jetzt eigentlich auch ziemlich sicher für einen Tom Sykes. Also von daher, ja, woran hat es gelegen, dass Tom Sykes hier so gut gespielt hat, Jan?
Ja, meine erste Theorie war, dass er es möglicherweise an seinem Shirt liegt, weil dieses Shirt sich aus meiner Sicht wirklich optimal farblich mit dem Logo des slowakischen Sponsors gedeckt hat. Also vielleicht gab es da es ein Wettanbieter ist, doch irgendwelche Absprachen. Nein, Spaß beiseite, aber das fand ich schon spannend. Oder er hat vielleicht doch irgendwelche Verbindungen nach Holland und es war eine Reminiszenz an die holländische Oranje-Mannschaft, die ja gestern Abend dann auch toll abgeliefert hat. Ja, sollen wir von ihm, von der Überraschung zu dem Standard-Halbfinalisten auf der European Tour kommen?
Gutes Wording, ja. Lass uns über Ross Smith sprechen. Müssen wir kurz machen. Ross Smith, der sich standardmäßig mal wieder in den Halbfinale gespielt hat, schlägt Joe Cullen 6-5, 6-4 gegen Chris Doby, auch ein 6-4 gegen Andrew Gilding, unterliegt dann Wessel Nyman. Aber ja, also Ross Smith und das Halbfinale ist natürlich im Vergleich zu Tom Sykes die signifikant unspektakulärere Geschichte. Holt, glaube ich, niemanden hinterm Ofen hervor. Auch Ross Smith hätte dieses Turnier am Ende gewinnen können, wenn Wessel Nyman nicht diese Wahnsinns-6 Darts da auspackt. Aber ja, soll auch nicht zu despektierlich oder zu vermindernd rüberkommen, weil auch Ross Smith für ein weiteres Halbfinale, für eine tolle European Tour-Saison im Generellen einfach Tribut gezollt werden muss.
Genau, und ich glaube, wofür man ihn auch noch Tribut zollen muss, ist, wenn ich auf Social Media das letztes Wochenende oder letzte Woche richtig verfolgt habe, war er auch beim Junggesellenabschied von Nathan Aspinall mit dabei. Er hat zwei der anderen, die bei dem Junggesellenabschied, ich glaube auf Mallorca oder irgendeiner Insel mit viel Sonne und Wasser dabei waren, Joe Cullen und Chris Doby, hat er direkt mal geschlagen. Auf Nathan Aspinall ist er dann nicht getroffen. Und ich glaube, sonst war von den Gästen, die ich auf den Fotos erkannt habe, keiner mit dabei. Also er scheint die Partystrapazen ganz gut weggesteckt zu haben und hat sich dann eben doch auch noch ein paar Steinchen für das nächste Partywochenende verdient.
Hangeln wir uns von den Halbfinalisten zu so ein paar weiteren kleinen Nebenschauplätzen und Themen dieses European Tour Wochenendes. Über das Ausscheiden von Martin und Nico haben wir schon gesprochen, als wir über Tom Sykes gesprochen haben. Viel weiter auszurollen gibt es das in dieser Folge gar nicht. Also der deutschen Block auf der European Tour bei Checkout eigentlich jetzt gerade gefühlt so kurz wie noch nie zuvor. Wir könnten noch einmal kurz über den großen Cameron Menzies von bis Block sprechen. Also das war ja wirklich, ja, von bis wirklich, was er gezeigt hat. 78 Punkte zum Auftakt gegen den Lokalmatador und Qualifikanten Gabriel Baraljai. 106 Punkte dann gegen Gervin Price, verliert dann gegen Tom Sykes mit 4-6. Und dann ist es in der Emotion auch wieder Cameron Menzies pur, der dann nicht irgendwie ausrastet oder so, sondern der wirklich zu einer blitzartigen Kuschelattacke auf Tom Sykes ansetzte. Also der wusste ja noch gar nicht, was ihm geschah. Fand ich aber irgendwie relativ nett und herzlich und ist dann doch auch an so einem spielerisch standardmäßigen Wochenende das, was die European Tour auszeichnet.
Ja, und vielleicht hatte er da ja ein bisschen Entzug von diesen Kuschelattacken, weil er ja, glaube ich, letzte Woche in Frankfurt von Gary Anderson ganz klar dazu angehalten war, mit ihm zumindest nicht zu kuscheln. Also das konnte er dann mit Tom Sykes nachholen, dem er körperlich wahrscheinlich auch überlegen ist. Und der konnte sich dann hier nicht so wehren, hat dem aber auch nicht weiteren Schaden zugefügt. Denn für den ging es ja dann noch ein bisschen weiter.
Die Slowaken waren allesamt als Host Nation Qualifier nicht ganz so erfolgreich. Darüber gleich auch noch etwas mehr. Aber du hast es schon angesprochen, man darf es nicht durcheinander werfen. Aber Benjamin Pratnemer, der Slowene, holt einen Sieg in der Slowakei auf der European Tour, gewinnt mit 6-5 gegen Justin Hood. Das sicherlich eine Menschenwert, holt ein 1-4 auf. Hood wirkte dann auch ein bisschen unkonzentriert, aber trotzdem musst du es erstmal holen. Pratnemer geht dann mit 2-6 gegen Wessel Nyman raus. Und damit nehme ich das jetzt gerade einmal als Überleitung zu den 4 Host Nation Spielern, die wir mit dabei hatten, die am Ende des Tages zusammen 10 Legs haben gewinnen können. Aber insbesondere Adrian Dudek hatte einen wirklich tollen Moment gegen Dave Chisnell, checkt 150 Punkte zum 5-4, hatte dann sogar Anwurf zum Match, hat er leider nicht durchbringen können, muss man ehrlicherweise dann so konstatieren, es wäre die wesentlich größere Story gewesen, verliert am Ende dann noch im Decider. Ebenfalls sieglos waren Jan Sliatski, Gabriel Baraljai, habe ich schon angesprochen, und Rujai Holub. Olub ist der Erste, der eine 180 geworfen hat von den Host Nation Spielern gegen Rob Cross, aber das quasi eigentlich so das Gesamtpaket, was man hier zu den Slowaken dann spüren kann.
Und wenn man die Osteuropäer alle in einen Korb wirft, dann hat mir eigentlich am Freitag noch der Ungar Peter Kelemann ganz gut gefallen. Der hatte mit Joe Cullen, auch einen der Aspinall Party Boys, und hat echt gut gespielt, aber leider katastrophal auf die Doppel. War nur ein Spieler, der mir da aufgefallen war, weil ja auch die ungarischen Qualifier jetzt meistens nicht dafür bekannt sind, dass sie weiterkommen. Hat er auch nicht geschafft, aber ich fand den mal ganz erfrischend. Und ich weiß gar nicht, ob der schon noch weitere Qualifikationen hat, aber auf den werde ich mal achten.
Von der European Tour gehen wir jetzt ein bisschen zurück in der Zeitachse und sprechen noch einmal ganz kurz über die Players Championship Turniere 21 und 22 aus der vergangenen Woche. Keine Sorge, wir machen das relativ kurz, aber chronistenhalber und vollständigkeitshalber, lass uns da auch einmal kurz drüber sprechen. Es siegt zum einen Wessel Naiman mit 8-6 gegen Ryan Searle. Das ist auch irgendwie so ein Standardfinale, was man schon 20 Mal gesehen hat. Oder weiß ich nicht, wenn irgendein Statistiker da draußen jetzt aktuell Players Championship Turnier XY simulieren würde, dann wäre das wirklich so ein Standardfinale, was einfach rauskommen könnte. Anders sah es aus bei Players Championship Turnier Nummer 22, das gewinnt Rob Cross im Finale mit 8-5 gegen Mike Kaifenhofen. Also das schon etwas spannender am Ende mit dem Sieg für Bobby Cross. Bester Deutscher an diesen beiden Tagen war Gabriel Clemens, der konnte einmal das Viertelfinale erreichen. Ansonsten die Menschen noch für Kai Gotthardt, stand im Achtelfinale. Bo Greaves würde ich nochmal in den Raum schmeißen. Halbfinale gespielt, hat immer noch Outsider-Chancen für die Qualifikation, zum Beispiel für den Grand Prix. Und die deutsche Bilanz an diesem Block, an diesen beiden Tagen, lag am Ende bei 0,64. 18 Siege gab es, 28 Niederlagen. Das ist irgendwo so im Mittelfeld einzuordnen. Das ist okay, aber auch nicht mehr in beide Richtungen.
Ja, genau, es war okay. Es war dann ein bisschen schade, dass Gabriel Clemens, glaube ich, 18 Darts im Decider gegen Tom Bissell nicht gereicht haben. Dann hätte er das Halbfinale gegen Mike Kaifenhofen gehabt und ich glaube, eine gute Chance vielleicht gegen Rob Cross weiterzukommen. Aber man muss da nicht das Haar in der Suppe suchen. Immerhin Viertelfinale und damit ganz ordentlich. Ja, wenn du dann diese Halbfinalpaarung gesehen hast, hast du gedacht, schade, dass es in dem Moment nicht geklappt hat. Aber genau, gut, mal so weit zu kommen und da wieder ein bisschen mehr zur Form zu finden.
Ja, es ist dann immer so dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, ne? Wenn du dann da durchgekommen wärst, dann hätte sich der Baum hier geöffnet und so weiter und so fort. Aber du musst halt dann noch einfach mal durchgehen, ne? Also ich meine, ich will jetzt wirklich nicht hier wieder ein großes Kritikfass aufmachen oder sowas. Aber ja, das, was ich sag mal, zum Beispiel Mike Kaifenhofen hier jetzt erreicht hat, das ist ja schon was potenziell einfach auch mehr deutsche Spieler im Tank haben könnten oder haben sollten, wo wir dann vielleicht auch nochmal ja den ein oder anderen punktuellen Outbreak von einem Deutschen sehen könnten.
Ja, wir hatten es ja in der letzten Saison mit Domi Grüllig, ne, der da seinen Run hatte.
Lukas
Max Wenig hatten wir jetzt dieses Jahr schon, genau. Also es ist nicht so, dass die Deutschen das nicht auch immer mal wieder schaffen. Ja, wir als Nerds, die dann da vor Dart Connect oder an PDC-TV sitzen, würden es uns das ein oder andere Mal mehr wünschen. Aber genau, das kommt dann schnell wieder so rüber, als sucht man das Haar in der Suppe. Und von daher Viertelfinale gut. Und wenn das regelmäßig kommt, dann wird auch ein noch tieferer Run mal wieder kommen.
Sprechen wir über eine Parallelveranstaltung zur European Tour an diesem Wochenende, die Women's Series. Die Turniere 13 bis 16 wurden gespielt. Am Ende kann man es ja fast so konstatieren, es sind nur zwei Titel für Bo Greaves, die sie hier einfährt. Gewinnt die Turniere 13 und 14 direkt zum Anfang. Einmal mit 5-0 im Finale gegen Vicky Prim. Einmal mit 5-1 gegen Karolina Rataska, die ein weiteres Finale erreicht hat als Polin hier auf der Women's Series. Und ja, ein weiteres Finale hatte Bo Greaves noch im Petto. Das verliert sie mit 1-5 gegen Lisa Ashton. Und spannender war es dann beim letzten Turnier dieses Women's Series Blocks und bei dem letzten Turnier vor dem Cut-Off für das Women's World Matchplay.
Ja, das war wirklich ja eigentlich dann fast spektakulär, als ich da heute Mittag mal reingeschaltet habe und erstmal gesehen habe, gesucht habe, wo ist denn Bo Greaves? Und dann war sie gegen Angela Kirkwood relativ früh in diesem Turnier rausgegangen. Ich glaube, in den letzten 32. Und es kam dann am Ende zum Finale zwischen Elena Cairns und Angela Kirkwood. Angela Kirkwood, die im letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich, schon mal eines der letzten Turniere gewonnen hatte auf der Women's Tour, legt ganz gut los, geht gut in Führung. Es kommt aber dann zum Decider und in diesem Decider spielt sie auch wieder wirklich hervorragend. Steht relativ schnell bei 80 Punkten. Die Gegnerin ist da noch über 200 Punkte und am Ende reichen ihr drei komplette Aufnahmen nicht, um diese 80 Punkte zu checken. Und was es noch dramatischer macht, ist, also die Gegnerin checkt und gewinnt dieses Turnier und tatsächlich mit der Differenz, den 1.500 Pfund mehr, die Angela Kirkwood für den Sieg erhalten hätte, hätte sie sich fürs World Matchplay qualifiziert. So ist sie Nummer 11 im Ranking mit 5.050 Pfund und ihr fehlen eben 1.100 Pfund auf den achten Platz, auf dem Kirsi Winikainen ist. Ja, ob es dann die Nerven gewesen sind, was es war, woran es gelegen hat, kann man auf Dart Connect natürlich nicht so genau erkennen. Ich denke mal, dass die Nerven da und die Bedeutung dieses Matchstarts wirklich groß gewesen sind. Und also ich habe das nicht glauben wollen, als ich das gesehen habe. Und ja, tut mir sehr leid für sie, aber freut mich dann natürlich für die andere Spielerin, die stattdessen dann zum Women's World Matchplay darf.
Ist natürlich super ärgerlich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie im Kopf hatte, was dieser Dart bedeuten und auswirken könnte, weil ja das Women's World Matchplay ist dann natürlich für eine Spielerin vom Format Angela Kirkwood halt wirklich schon ein richtig großes Ding. Und da geht's jetzt auch nicht nur um das Geld, was du dafür bekommst, sowohl jetzt hier für diesen Finalsieg als auch für die Qualifikation, sondern es geht halt einfach auch um die TV-Präsenz, um all das, was du damit dann verbinden kannst. Aber ja, ist natürlich ärgerlich. Kirsi Winikainen, die freut sich natürlich. Und ja, damit können wir vielleicht einmal ganz kurz das Achterfeld durchgehen fürs Women's World Matchplay. Am Ende ganz klare Nummer 1, Bo Greaves, über 45.000 Pfund eingespielt hier. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ungefähr so viel Preisgeld, wie die Plätze 2 bis 5 zusammen eingespielt haben. Auf der 2 Lisa Ashton, auf der 3 Fallon Sherrock, auf der 4 Gemma Hayter, der 5 Vicky Primm, die wie gesagt alle zusammen so viel eingespielt wie Bo Greaves alleine. Und dann haben wir noch mit dabei auf der 6 Dieter Hetman, auf der 7 Ryan O'Sullivan und über den letzten Platz Kirsi Winikainen qualifiziert. Geht für dich beim Women's World Matchplay, wenn wir den Mini-Exkurs wagen, gibt's irgendein anderes mögliches Outcome-Szenario als Bo Greaves am Ende mit dem Titel?
Eigentlich nicht, ne? Aber sie hat ja eben auch dieses Wochenende jetzt dann ja tatsächlich nur 2 Titel geholt. Aber mit der Form, die sie auch auf der Pro Tour im Moment zeigt, da müsste man schon fast verrückt sein, gegen sie zu wetten. Es wird hier nach Ranking gesetzt, also 1 gegen die 8, 2 gegen die 7 direkt und dann wäre Lisa Ashton quasi, wenn alle so durchgehen, die könnte erst im Finale kommen, ne?
Ja.
Denke ich schon, dass Bo Greaves da durchgeht. Ich glaube, das hat für sie nochmal eine ganz andere Bedeutung als jetzt eben so, ja, ein Sonntagnachmittag auf der Women's Tour und das wird sie sich nicht entgehen lassen, glaube ich. Aber sehen wir dann demnächst.
Dann gebe ich noch den kleinen Bold Call für einen Mini-Stolperstein, was ich sehen könnte. Im Halbfinale vielleicht gegen Gemma Hayter. Gemma Hayter, jemand, die sich auch sehr macht, die jetzt auch schon mit der WM und so ein bisschen weitere Erfahrungen hat sammeln können und so. Vielleicht geht da was, aber also rein realistisch betrachtet ist Bo Greaves sicherlich in einer ähnlichen Favoritenposition wie England das beim World Cup war, also dartsbezogen, nicht fußballbezogen. Deswegen, ja, also ich glaube, am Ende des Tages wird schon kein Weg gehen als über Bo Greaves. Und wir schlagen den Weg jetzt ein nach Mainz, werden etwas patriotischer und sprechen jetzt über das German Masters vom DDV, vom Deutschen Dartverband. Denn da fand gleich, wie man es beim World Masters kennt, eine ganze Batterie an verschiedenen Turnieren und Kategorien statt. Und jetzt heißt es sich einmal zurücklehnen. Ich gehe einmal durch die Kategorien durch und bin dann gespannt, was du dazu sagen wirst, Jan. Also wir hatten zum einen die deutsche Meisterschaft im Mix, die bereits am Freitag ausgetragen wurde. Da gewinnen am Ende Kira Mertens und Markus Meier im Finale mit 4-1 gegen Chiara Boscolo und Björn Quoffi. Wir hatten ein Warm-up-Open-Turnier, das gewinnt Jamie van de Werd im Finale mit 4-2 gegen Franz Rötsch. Parallel dazu gab es ein Warm-up-Anfänger-Turnier, da durften keine Vereinsspieler teilnehmen. Am Ende gewinnt das Henning Rinnensland mit 2-1 gegen Jürgen Bloch. Und dann sicherlich das prestigeträchtigste, das für auch viele Spieler am meisten ersehnte Turnier, das Mannschaftsturnier. Zum einen bei den Herren gewinnt am Ende der DVB 1 im Finale mit 7-6 gegen den HDV 1. Nach 8 Einzeln und 4 Doppeln steht es genau 6-6 und das Best of 3 Lex Shootout kommt dran als ganze Mannschaft. Am Ende ist es der Sieg für die Truppe rund um Marcel Althaus, Marcel Hausotter, Benny Sensenschmidt und Co. Bei den Damen gewinnen die Damen aus Nordrhein-Westfalen. Der NWDV 1 gewinnt im Finale gegen den HDV 1. Auch hier geht's bis ins Shootout. Ist der Sieg für die Truppe rund um Irina Armstrong, Silke Lowe etc. pp. Ist schon eine sehr, sehr starke Besetzung, muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Im Herren-Einzel am Sonntag gewinnt Carsten Hoffmann im Finale mit 5-2 gegen Marian Ebeling. Halbfinalisten Laurin Welk und Robin Peach. Vielleicht noch Mentions für den ein oder anderen größeren Namen, den man auch auf dem Zettel haben konnte für diesen Sieg. Jamie van de Werd, Florian Preis, Paul Krone, die gehen allesamt bereits im Viertelfinale raus. Bei den Damen, da gewinnt Lena Zollikofer mit 5-4 im Finale gegen Sina Rodewald. Bei den Junioren im Einzel gewinnt Cedric Gerlach mit 5-2 gegen Nevio Rizzo. Bei den Juniorinnen gewinnt Merve Hummel mit 5-1 im Finale gegen Leonie Treisch und diverse Paradarts-Kategorien gab es auch noch. Das jetzt etwas verkürzt, nur einmal die Gewinnernamen in den Raum geworfen, aber auch die Paradarter sollten hier im Podcast nicht zu kurz kommen oder zumindest nicht ohne Menschen auskommen müssen. Björn Köhn, Oliver Röding, Eva Binner und Kevin Becker in den 4 Paradarts-Kategorien erfolgreich. Jan, was geht dir nach diesem Informationsüberdruss meinerseits hier jetzt durch den Kopf?
Das war jetzt schon wirklich viel. Das ist so ähnlich, als wenn ich dir jetzt die erste Woche der Fußball-WM wieder rekapitulieren sollte. Viele, viele Kategorien, viele bekannte Namen. Tatsächlich Herren Einzel. Da ein bisschen erstaunlich, dass ein Preis, eine Krone, vielleicht so früh rausgehen, gerade wenn man sieht, wie Krone international immer performt. Gefreut hat mich in der ersten Kategorie im Mix, dass der Name Björn Quoffi mal wieder gefallen ist, weil der uns ja bei der Q-School viel Freude gemacht hat. Ich glaube, da ist ordentlich Vielfalt drin und viele Namen, die man kennt, die einfach dann performen, der ein oder andere neue Name. Was ich jetzt unabhängig von Namen mitbekommen habe, ist, dass die Übertragungsqualität wohl ordentlich war von dem Angebot, was es gab, oder sagen wir mal besser als das, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Ich habe aber zugegebenermaßen dieses Turnier jetzt nicht live verfolgt.
Ich finde, der größte Pluspunkt, das ist was du gerade kurz in so einem Halbsatz angesprochen hast, ist die Vielfalt der ganzen Spieler, die hier genannt wurden. Ne? Also du hast ja kaum irgendwelche Spielernamen, die sich hier in verschiedenen Kategorien irgendwie überschneiden oder in verschiedenen Kategorien die tiefen Runs gewagt haben und so weiter, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr große Vielfalt und sehr breit gefächert aufgestellt. Und das ist ja meistens ein sehr gutes Zeichen, wenn du nicht bei so einem Turnierwochenende mit wirklich vielen verschiedenen Turnieren und Kategorien so nur diese Überdominatoren hast oder sowas. Also von daher, ja, fand ich schon eigentlich ganz cool, das aber auch nur einmal, wie gesagt, abgerissen hier zum German Masters an diesem Wochenende. Und damit können wir dann auch einen Haken machen hinter all das, was in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Dartstechnisch wagen noch einmal ganz kurz den Ausblick auf das, was uns jetzt in dieser Woche erwarten wird. Wir haben zum einen das US Darts Masters und die North American Championship am Donnerstag und Freitag wieder zu sehr unchristlichen Zeiten. Wir kennen das aus den letzten Jahren bereits. Also da geht es schon sehr, sehr früh morgens ran oder sehr spät, je nachdem, wie man das sieht und seinen Rhythmus an die WM mittlerweile schon angepasst hat. Ansonsten haben wir noch in Australien die ADA-Events 13 bis 16 am Wochenende. Wir haben die China City League am Wochenende und wir haben am Wochenende noch PDC Europe Next Gen Wochenende Nummer 4 in Österreich und ich glaube, auch für uns beide als Nerds ist das sicherlich der interessanteste Programmpunkt von all dem, was ich jetzt hier gerade im Ausblick anmoderiert habe.
Ja, ich denke, das ist auch das, für das ich dann Dart Connect anmachen werde, zu gucken, wie es da weitergeht. Ist immer spannend, auch da, ne, wie wir es vorhin schon hatten, hast du einige konstante Namen. Wir werden auch einige Namen, die jetzt vorhin in dem DDV-Blog waren, wahrscheinlich hören. Du hast aber doch auch immer wieder Newcomer und das wird mal wieder spannend. Ich habe länger nicht mehr auf die Rangliste geschaut, muss ich gestehen, war jetzt ja doch eine längere Pause. Aber da freue ich mich drauf und werde sicher auch in den Stream dann mal reinschalten.
Mit Kevin Schulte. So, ne?
Der wäre ja eigentlich von seinem Zeitmanagement im Moment her besser mit dem US Darts Masters aufgehoben, ja. Weil er ja dann am Wochenende da sich auch die Spiele 3 und 6 Uhr nachts angucken muss. Dann kannst du auch mal kurz rüber in den Madison Square Garden schalten und noch Luke Littler beim Pfeilewerfen zuschauen. Aber gut, es ehrt ihn, dass er dann sagt, die wichtigere Veranstaltung findet in Österreich statt, ist die PDC Next Gen. Und so kennen wir Kevin und er wird auch dort wieder den ein oder anderen Diamanten für uns finden und irgendeine Story, von der wir dann in 2 Jahren hören, die er da aufgegriffen hat.
Bin ich sehr gespannt drauf und als Abschluss werfe ich jetzt noch eine letzte Sache in den Raum. Kommt mir gerade ganz spontan. Ich bin gespannt, ob irgendeiner von den eingeladenen PDC-Profis für das US Darts Masters die Chance nutzen wird und zu einem der WM-Spiele wird hinfahren wird. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, gibt ja auch den einen oder anderen Fußballbegeisterten, der, wenn er dann sowieso schon mal drübe ist in Amerika, der die Chance dann nutzen könnte. Also würde mich nicht wundern, wenn wir dann auf einmal, weiß ich nicht, das Michael van Gerven-Bild oder sowas irgendwo aus dem Stadion sehen würden.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er der größte Fußballfan ist, aber bei Luke Littler, bei Stephen Bunting wissen wir es gut. Die Waliser haben jetzt keine Eisen im Feuer für die Fußball-WM, Nordirland auch nicht. Aber ja, Rian van Veen, Luke Humphries, ja, da sind schon einige Begeisterte dabei und ich glaube, dass deren Mannschaften zum Wochenende auch noch mit im Rennen sein werden. Also da können wir mal gespannt sein, ja. Vielleicht war das auch so ein Lockmittel zu sagen, komm, nehmt die Reise nochmal auf euch. Ihr seid ja sonst im Moment eher reisefaul, insbesondere wenn es um die European Tour geht. Also USA machen wir und ihr könnt noch ein Spiel angucken.
Dann setzen wir an dieser Stelle den Haken hinter diese Folge Checkout, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.